Einen wunderschönen guten Morgen miteinander. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen zum Weihnachtsfest. Bevor ich einsteige, möchte ich noch ein Gebet sprechen. Treuer Gott und Vater, ich danke dir so sehr, dass wir über das größte Wunder nachdenken dürfen. Gott im Fleisch, dein Sohn wird Mensch. Und jetzt bitten wir, dass du offene Ohren schenkst, wenn dein Wort verkündigt wird, Augen, die verstehen, Herzen, die glauben, und gib auch Gnade zur Verkündigung, alles zur Ehre deines wunderbaren Namens. Amen. Was wäre Weihnachten ohne Maria und Josef? Nun, die stille Nacht, sie wäre gänzlich still, denn wir hätten niemanden, der einsam wacht, kein trautes, hochheiliges Paar, das im Stalle zu Bethlehem war. Darüber hinaus wüssten wir nichts über eine wundervolle Frau und einen edlen Mann, denen Gott in ganz besonderer Weise seinen Sohn anvertrauen wollte. Anhand der beiden Berichte der Evangelisten Lukas und Matthäus möchten wir heute Morgen betrachten, wie reich Weihnachten durch Maria und Josef wurde. Es ist die schönste Geschichte der ganzen Weltliteratur, nur noch übertroffen von der Tatsache, dass sie auch in jedem Detail wahr ist. Beginnen wir mit Maria. Ladies first. Maria. Wenn es um Maria geht, dann tendieren die Menschen häufig zu Extremen. Entweder wird sie in einer solchen Weise verehrt, dass Jesus hinten anstehen muss, oder aber auch, sie wird in einer solchen Weise ignoriert, die sie nicht verdient. Beides wollen wir nicht tun. Maria war eine außergewöhnliche Frau. Ja, ich wage zu behaupten, solch eine Frau hat es vorher und nachher nie mehr gegeben. Interessanterweise fokussiert sich der Arzt Dr. Lukas besonders als erstes auf diese Frau. Als erstes betont er, Maria war rein. Maria war rein. Lukas Kapitel 1, Vers 26. Bis 27. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt zu einer Jungfrau. Sie war nicht nur eine junge Frau, man nimmt an, so um die 15 Jahre, sondern auch Jungfrau. Das bedeutet, sie hatte keinen sexuellen Kontakt mit einem Mann. Diese Wahrheit geht auch aus dem Kontext ganz klar hervor. Dr. Lukas gibt hier einen zuverlässigen Arztbericht weiter. Er wusste, worüber er schrieb. Maria, die weit zurück von dem König David abstammt, sie wuchs in einfachen Verhältnissen in Nazareth auf, ein kleines Dorf in Galiläa im Norden Israels. Hier wohnten vielleicht gerade einmal 500 Einwohner. Als nächstes erfahren wir hier fortlaufend in diesem Lukas-Bericht, Maria war verlobt. Sie war also verlobt und trotzdem rein. Lukas 1, 27, sie war verlobt mit einem Mann namens Josef aus dem Hause Davids. Verlobung bedeutete damals viel mehr als heute. Die Verlobungszeit, sie dauerte meistens genau ein Jahr. Und die Verlobung war damals ebenso bindend wie eine Eheschließung. Nur durch Scheidung konnte diese aufgelöst werden. Und deshalb werden sie auch als Mann und Frau bezeichnet. Sie galten als Mann und Frau, zogen aber erst nach dem Hochzeitsfest zusammen. Ein Verhältnis mit einem anderen Mann galt als Ehebruch. Sie war rein, sie war verlobt. Maria war demütig. Das ist das Nächste. Hier im Text, im Vers 28. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach, sei gegrüßt. Dieses gegrüßt, das ist dieses Ave. Von dort her kommt dieses Ave Maria. Sei gegrüßt, du Begnadigte. Maria empfing Gnade. Gnade ist unverdiente Gunst. Und sie erfing das deshalb, weil sie demütig war. Demütig bedeutet niedrig von sich selbst denken. Nun, der Text schreibt nirgends, dass Maria demütig war. Schüttle ich mir das jetzt aus dem Ärmel oder einfach blühende Fantasie? Seht ihr, Jakobus Kapitel 4, Vers 6 sagt, den Demütigen gibt er was? Was hat Maria bekommen? Gnade. Und deshalb dürfen wir wissen, weil Gott nur den Demütigen Gnade gibt, dass sie demütig war, weil sie so reiche Gnade empfangen hat. Ja, schließlich hat sie nicht nur allgemeine Gnade erfahren oder auch spezifische rettende Gnade, sondern sie hat die Gnade aller Gnaden erfahren. Die Gnade wohnte nämlich in ihr. Titus 2 sagt, die Gnade Gottes ist erschienen. Jesus Christus wird die Gnade Gottes genannt. Und diese Gnade wohnte in ihrem Mutterleib. Als nächstes erfahren wir, Maria war gesegnet. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Oh, Gott hat diese junge jüdische Frau reichst beschenkt und mit größter Freude auch beglückt. Gleichzeitig musste sie aber auch die schwerste Aufgabe bewältigen. Und es gibt keinen anderen Grund, warum Gott gerade Maria ausgewählt hat, als nur den einen, dass er sie gerade wollte. Als nächstes erfahren wir, Maria war normal. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Lukas 1, 29. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über seinen erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Maria ist dem Engel nicht als gelassene Heilige auf Augenhöhe begegnet. Hallo, Kollege. Nein, sondern sie war normal. Sie war eine normale, bestürzte junge Frau und sie reagiert, wie jede junge Frau reagieren würde, wenn ihr ein Engel begegnet. Erstaunlicherweise, und hier sehen wir etwas mehr von diesem bezaubernden Charakter dieser Frau, diese Begegnung hinderte sie offensichtlich nicht daran, ruhig im Herzen zu überlegen. Und das war auch nötig, um diese außerordentliche Offenbarung über die Größe, über die Herkunft und über die Zukunft des Babys zu verstehen, das sie empfangen sollte. In dieser Engelsbotschaft wird ja genau diese Größe betont.
die Größe des Sohnes, nicht die Größe der Mutter. Wenn wir genau lesen, sehen wir sehr wohl, was diese Frau war. Aber es wird nicht sie betont, es wird die Größe des Sohnes betont. Lukas Kapitel 1, Vers 30. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Er wird groß sein. Er wird Sohn des Höchsten genannt. Er wird den Thron des Vaters David bekommen. Er wird nicht nur regieren, sondern regieren in alle Ewigkeit und sein Reich kein Ende. Jesus bedeutet, Gott ist Heil, Gott ist Rettung. Als nächstes erfahren wir, Maria war bedachtsam. Lukas 1, 34. Maria aber sprach zu dem Engel: Wie kann das sein, dass ich von keinem Mann weiß? Die Bibel spricht hier ganz deutlich von Reinheit in der Verlobungszeit. Interessant, und das müssen wir ein wenig auseinanderhalten, Maria war nicht überrascht, dass der lang verheißene Messias kommen sollte. Wie alle jüdischen Frauen hat sie auf ihn gewartet. Sondern sie war verwundert, dass sie als Jungfrau dessen Mutter werden könnte. Das war, wie wir es heute so schön in Geschäftssitzungen und so weiter betonen, das war eine Verständnisfrage. Das war keine zweifelnde Frage. Sie wollte verstehen. Sie war bedachtsam. Vers 35, und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und der Engel fügt dann gleich eine ganz praktische Ermutigung an, Vers 36, und siehe, Elisabeth, deine Verwandte hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat schwanger. Sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde, denn bei Gott ist was? Kein Ding unmöglich. Kein Ding. Auch in deinem Leben gilt das. Kein Ding ist unmöglich, wenn Gott mit dir ist. Wie reagiert nun diese junge Frau? Maria war entschieden. Maria war entschieden. Vers 38. Ihre Reaktion: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Wenn man bedenkt, was das für diese junge Frau bedeutete: schwanger, unehelich, Schande, verachtet, vielleicht sogar ausgestoßen, bestraft von anderen, kein Hochzeitsfest, keine Glückwünsche, keine Geschenke. Und sie sagt: Mir geschehe nach deinem Wort. Wow, was für eine Frau. Sie sah nicht auf die unabsehbaren Folgen. Sie wusste ja nicht, wie das ausgehen sollte, aber sie vertraute. Sie vertraute auf die überaus große Gnade des Herrn. Sie vertraute auf sein Wort. Und so wird sie zur kühnsten Glaubensheldin der ganzen Bibel. Der Unglaube der einen Frau, Eva, brachte der Welt den Verderber mit Sünde und Tod. Und der Glaube der anderen Frau, Maria, brachte der Welt den Retter über Sünde und Tod.
Liebe Freunde, liebe Geschwister, liebe Gäste, lass Gott in deinem Leben wirken. Sei entschieden, wie Maria, Ja zu sagen zu seinen Wegen, auch wenn du nicht immer alles verstehst. Anschließend zeigt es sich, Maria war tatkräftig. Tatkräftig. Vers 39. Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und reiste rasch in das Bergland, in eine Stadt in Juda, und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Jemand hat einmal gesagt, außerordentliche Umstände gebieten außerordentliche Wege und außerordentliche Eile. Das hat die Maria getan. Sie war tatkräftig. Was gingen ihr wohl bei der gefährlichen, tagelangen, einsamen Reise aus Galiläa hinunter nach Judäa für Gedanken durch den Kopf? Was bewegte sie da alles in ihrem Herzen? Maria machte sich eilends auf. Sie setzte den praktischen Hinweis des Engels umgehend um, nämlich bei Elisabeth Zuflucht und ein offenes Ohr und vor allem ein verständnisvolles Herz zu finden. Ah, wie herrlich ist doch das, wenn wir Menschen haben, die nicht alles besser wissen, sondern die Verständnis haben, die ein offenes Ohr haben, uns in Liebe begegnen. Denn Elisabeth würde die einzige Frau sein, die ihr glauben würde. Ein 15-jähriges Mädchen, junge Frau, ich bin schwanger vom Heiligen Geist. Wer soll das glauben? Gute Ausrede. Elisabeth war die Einzige, die das verstand, denn deren Mann hatte ein selbes, ähnliches Erlebnis mit dem Engel im Tempel und ist jetzt tatsächlich schwanger geworden. Und noch ein interessantes Detail, als dann die Maria der Elisabeth begegnet, Vers 41, und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, da hüpfte das Kind in ihrem Leib. Ein ungeborenes Baby, Johannes der Täufer, im Mutterleib war also der erste Mensch, der Jesus gegrüßt hat. Ein ungeborenes, ein Fötus. Maria war eine der Stillen im Land, vermutlich von vielen unbeachtet. Eines zeichnete sie aber besonders aus. Auch das sehen wir hier im Text ab Vers 46. Maria war dankbar. Sie war dankbar. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn. Und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter, dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Er tut Mächtiges mit seinem Arm, er zerstreut die hochmütig sind in der Gesinnung ihres Herzens. Er stößt die Mächtigen von ihren Thronen und erhöht die Niedrigen. Hungrige sättigt er mit Gütern und Reiche schickt er leer fort und er nimmt sich seines Knechtes Israel an, um an seine Barmherzigkeit zu gedenken, wie er es unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinem Samen auf ewiglich. In diesem höchst beachteten Magnifikat, wie Marias Lob- und Dankeslied genannt wird, zeigt sich eine unglaubliche Bibelkenntnis dieser jungen Frau. Der amerikanische Bibellehrer Charles Ryrie hat einmal gesagt, in diesen 10 Versen sind 15 klar erkennbare alttestamentliche Zitate enthalten. 15? Und eine Kennerin der Schrift? Hier in diesem Lob- und Dankeslied sehen wir ihre geistliche Einsicht und ihre tiefe, so von Herzen kommende Anbetung.
Sie rühmt darin Gottes Barmherzigkeit, was er für sie tut, was er auch für uns tut. Der Fokus geht dann allgemein und schließlich auch im letzten Teil, was der Herr für Israel tut. Maria war eine Dankbare. Maria war aber auch eine Mutige. Das ist der letzte Charakterzug von Maria, den ich betonen möchte. Es gibt vermutlich noch viel, viel mehr. Maria war mutig. Im Vers 56 heißt es dann, Maria blieb etwa 3 Monate und kehrte wieder in das Haus zurück. Sie blieb vermutlich bis zur Geburt von Johannes dem Täufer und dann machte sie sich auf den Rückweg. Sie überließ alles Gott. Das war der mutigste Glaubensweg, über den die Bibel berichtet. Diese junge Frau allein geht schwanger wieder zurück. Was würde sie wohl dort erwarten? Was würde die Family sagen? Und vor allem, was würde er sagen? Das führt uns direkt zu Josef. Josef, diesen stillen, einfachen Zimmermann, wie er in Matthäus 13,5 genannt wird, oder man kann dieses Tekton, das griechische Wort, auch als Bauhandwerker oder als Steinmetz, da in Nazareth gab es diese Steinbrüche, kann man ihn so bezeichnen. Er stammte aus Bethlehem und war deshalb auch ein Nachkomme Davids. Und arbeitete, wie wir heute sagen würden, als Gastarbeiter in Nazareth. Und hier in Nazareth fand er seine Perle. Für mich ist Josef einer der verkanntesten Männer in der Bibel. Aber Gott hat keine Fehler gemacht, wem er die Obhut seines Sohnes anvertraute. Der Evangelist Matthäus, der den Fokus mehr auf Josef legt, der beginnt seinen Bericht als erstes mit der Feststellung, Josef war verlobt. Josef war verlobt. Jetzt sind wir im Matthäus-Evangelium. Das ist diese Stelle, die der Hans-Jörg in der Einleitung so wunderbar vorgelesen hat. Matthäus 1, Vers 18. Die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise, als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war. Wie schon gesagt, eine Verlobung hatte damals einen ganz anderen Stellenwert. Eigentlich bestand sie so aus 3 Phasen. Zuerst kamen die Eltern der beiden überein und erstellten einen verbindlichen Vertrag. Und danach wurde ein Teil des Brautpreises bezahlt und schließlich nach einem Jahr der Bewährung und Vorbereitung holte der Mann dann die Frau zu sich heim. Nun ist es interessant, dass auch Matthäus betont, Josef war rein. Er lebte trotz Verlobung nicht mit ihr zusammen und hat auch nicht mit ihr geschlafen. Es heißt hier deutlich, noch ehe sie zusammengekommen war. Das ist so eine herrliche Beschreibung von ehelichem Verkehr. Es erwies sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Offensichtlich behielt aber Maria ihr heiliges Wissen für sich. Josef erfuhr vom Zustand seiner Verlobten erst, als es unverkennbar war und nicht, als sie es ihm sagte. Irgendwie sah sie fraulicher aus. Sie hatte so weiche Züge bekommen. Und wie bestürzend muss für Josef der Augenblick gewesen sein, als sein aufkeimender Verdacht bestätigt wurde. Meine Perle hat eine Affäre mit einem anderen. Das war die Situation. Und in dieser Situation zeigt sich ganz besonders der Charakter von Josef. Josef war gerecht. Matthäus 1,19, aber Josef, ihr Mann, war gerecht. Mit dem Ausdruck gerecht wird gesagt, Josef war einer, der so lebte, wie es Gott gefiel und das Gesetz Mose beachtete. Und das Gesetz Mose forderte in solch einem Fall Maßnahmen. Ehebruch wurde mit Steinigung bestraft. Er war gerecht, er hielt sich an das Gesetz. Was für ein Spannungsfeld! Aber seine Lehre lebte in einem liebenden Herzen. Lehre und Leben stimmte perfekt überein in diesem Mann. Josef war fair, habe ich es jetzt mal so genannt. Josef war fair. Weiter in diesem Vers 19. Und er wollte sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben. Was für ein fair, barmherziger, unglaublich edler Charakter. Er wollte sie nicht an den Pranger stellen. Wie innig muss der Mann seine Verlobte geliebt haben. Und so wie Maria ihm die Schwangerschaft verschwieg, verschwieg er auch ihr gegenüber, was er vorhatte. Aber er ließ sich nicht von unbeherrschter Rachsucht leiten. Nein, Josef war besonnen. Matthäus 1, Vers 19, im gleichen Vers immer noch. Er gedachte, sie heimlich zu entlassen. Er dachte über einen Ausweg aus dem Dilemma nach. Und er fand ihn. Das Gesetz sah nämlich in solch einem Fall auch die Möglichkeit vor, der Frau vor zwei privaten Zeugen einen Scheidebrief auszustellen. Alles wäre intern geblieben. Und dann könnte sie den heiraten, den sie wirklich liebte. Diese außerordentlich feine Gesinnung hat aber eine andere, wichtige Charaktereigenschaft vernebelt. Josef war normal. Auch Josef war normal. Wie reagiert ein normaler junger Mann, wenn er von seiner Liebsten hintergangen wird? Denkt er ganz still nach und okay. Das ist das Bild, das viele vom gemütlichen Josef mit der Laterne in der Hand haben. Es heißt im Vers 20, während er aber dies im Sinn hatte, Elberfelder übersetzt, während er dies aber überlegte, liebe Freunde, das war kein unbelastetes Nachdenken, sondern ein Grübel in einem aufgebrachten Herzen. Denn die griechische Wurzel dieses Wortes wird an allen 18 Stellen des Neuen Testaments mit Grimm, Wut oder Zorn weitergegeben. Das ist die normale Reaktion eines Mannes, wenn er von seiner Frau hintergangen wird. Aber seht ihr, weil Gott es dem Aufrichtigen gelingen lässt und Gott spätestens rechtzeitig kommt, schickt er, wie bei Maria, auch bei Josef einen Engelsboten. Matthäus 1, Vers 20. Da, in dem Moment, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der sprach: Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht: Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt, übersetzt, Gott mit uns. In dem Augenblick, wo er am untersten war, kam die große Wende. Was für eine Wende! Was muss das für eine Freude gewesen sein in diesem edlen Mann? Für eine Erleichterung! Maria, meine Frau, war eben doch nicht untrau. Siehst du, habe ich es doch gewusst. Ja, habe ich es doch gewusst. Habe ich mich doch nicht getäuscht in ihr. Und nun wird sie sogar Mutter des Messias.
Ja, seine wunderbare Reaktion, nachvollziehbar. Er war gehorsam, er handelte umgehend, Matthäus 1,24, als nun Josef vom Schlaf erwachte, handelte er so, wie es ihm der Engel des Herrn befohlen hatte. Diese einzigartige Offenbarung bewegte den rechtschaffenen Josef, wie auch seine Maria 3 Monate vorher, zum sofortigen Glaubensgehorsam, ohne Einwand. Das ist es auch, was Gott in unserem Leben sucht. Wenn sein Wort zu uns kommt, wie damals bei Maria, wie damals bei Josef. Sie haben geantwortet mit Glaubensgehorsam. Ja, Herr, ohne Einwand. Aber eine Entscheidung hat Konsequenzen. Gehorsam kostet auch was. Und das sehen wir bei Josef. Und es zeigt eine weitere Charaktereigenschaft. Josef war belastbar. Wir lesen das so schlicht. Er nahm seine Frau zu sich. Aber was bedeutet das? Er übernahm Verantwortung und nahm sie sofort in sein Haus. Dadurch verstieß er gegen die damalige Sitte der einjährigen Verlobungszeit. Was musste er sich wohl anhören lassen? Was haben seine Kollegen ihm gesagt und die Nachbarn? Aha, Josef. Er übernahm Verantwortung und fortan würde dieser Josef Maria und das Ungeborene schützen vor allen Angriffen, vor allen Anfeindungen und auch Beschimpfungen, die sie sich anhören musste. Denn für die Bewohner von Nazareth sah es so aus, als hätte er vorzeitig mit Maria geschlafen. Aber das pure Gegenteil ist wahr. Josef war selbstbeherrscht. Er erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte. Aus Achtung und Ehrfurcht vor Gott und dem Ungeborenen verzichtete er auf Geschlechtsverkehr. Er war ein junger Mann und hatte sein körperliches Verlangen unter Kontrolle. Was für ein selbstbeherrschter Mann, was für ein Vorbild für uns Männer. Später zeugte Josef dann mit der Maria 4 Söhne und noch mindestens 2 Töchter. Ja, und der letzte Charakterzug, vermutlich gibt es auch hier viel mehr noch von diesem besonderen Mann. Der letzte Charakterzug rundet das, ja, dieses Bild dieses besonderen, außergewöhnlichen Mannes ab. Josef war zuverlässig. Matthäus 1,25, und er gab ihm den Namen Jesus. Er hat es nicht vergessen. 6 Monate lang. Er hat sich nicht anders entschieden. Ja, so, Jesus ist ja interessant, aber ich würde ihn lieber Malachi nennen. Nein, er war gehorsam. Josef setzte also auch den letzten Auftrag des Engels um. Und das Besondere dabei war, durch die Namensgebung anerkannte er das Kind vor aller Welt als seinen Sohn. Und dadurch wurde er auch zum rechtmäßigen Vater. Ohne die Entschlossenheit Maria und Josefs, liebe Freunde, liebe Gäste, wäre die Krippe leer geblieben. Ohne die Entschlossenheit von Maria und Josef hätte es keinen Engelgesang auf den Feldern gegeben, wären niemals Hirten eilends nach Bethlehem marschiert, wären die Magier aus dem Osten umsonst gekommen. Ohne die Entschlossenheit von Maria und Josef wäre der Sohn Gottes, Jesus, nicht zu den Menschen gekommen. Hätte es keinen Retter gegeben. Ohne die Entschlossenheit von Maria und Josef hätte es keine Weihnachten gegeben. Sind Maria und Josef nun ein heiliges oder hochheiliges Paar? Oh, wie andächtig singen wir doch. Wir haben es vorher gesungen. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht nur das traute, hochheilige Paar, das im Stalle zu Bethlehem war. Ja, erlaubt mir, ein wenig diese weihnächtliche Stimmung zu stören. Stimmt das wirklich? Stimmt das wirklich? Hochheiliges Paar? Nun, wir haben gerade gesehen, Maria war eine ganz besonders auserwählte Frau. Und genau dasselbe trifft auch auf Josef zu. Und beide erwiesen außerordentlichen Gehorsam und haben sich das auch was kosten lassen. Aber sie waren nicht in allem Gehorsam. Sie waren nicht perfekt, sie waren nicht heilig und schon gar nicht sündlos. Ist das jetzt die frechste Weihnachtsbehauptung dieses Jahres? Ich möchte das belegen anhand zweier weiterer Weihnachtsverse. Ist ja schon genial, dass die Bibel nebst diesen langen Texten, die wir gehört und jetzt dargelegt bekommen haben, auch eine Mini-Version der Weihnachtsgeschichte enthält, sozusagen für unsere Zeit. Wir leben ja in der WhatsApp- und Twitter-Zeit, also kompakter Text, aber mit allen wesentlichen Infos. Diese Mini-Weihnachtsgeschichte finden wir im Galaterbrief. Galater 4, Vers 4. Als aber die Zeit erfüllt ward, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Die ganze Weihnachtsgeschichte. Es hat hier einen kleinen Anfangsteil. Als aber die Zeit erfüllt ward. Das heißt, zu einem ganz besonderen Zeitpunkt, nämlich als die religiösen, die kulturellen und politischen Umstände absolut perfekt waren, da sandte Gott seinen Sohn. Durch Israel verliefen damals die wichtigsten Handelsstraßen von Afrika nach Asien und Europa und so wurden die Reisenden mit dem Glauben der Juden an den einen lebendigen Gott bekannt gemacht. Diese Botschaft nahmen sie mit. Auf diese Weise erfuhr zum Beispiel die Königin von Saba aus dem heutigen Jemen von der Weisheit und dem Reichtum Salomos. Israel wurde also von Gott am strategisch perfektesten Ort platziert. Im Jahre 332 vor Christus eroberte Alexander der Große den Nahen Osten und damit auch das jüdische Land mit Jerusalem. Was waren die Folgen? Von Nordafrika bis nach Indien setzte sich eine einheitliche Sprache durch. Griechisch. Zwischen 280 und 130 vor Christus wurde das damals schon vollständig vorliegende hebräische Alte Testament ins Griechische übersetzt, in die damalige Weltsprache, die sogenannte Septuaginta entstand. Die gesamte damalige Welt konnte nun das Alte Testament lesen und vor allem auch verstehen. Zudem erfuhren die Heiden durch viele mediterrane jüdische Gemeinden von der zunehmenden Messias-Erwartung. 63 vor Christus kamen die Römer. Pompeius eroberte Jerusalem. Und was brachten die Römer? Ein riesiges Reich, politische Stabilität, Pax Romana. Und vor allem gute Straßen. Die Legionen mussten ja schnell an die Brennpunkte des Reiches verschoben werden können. Und dann, schätzungsweise um das Jahr 2 vor Christus, war die Zeit erfüllt, bereit für die Menschwerdung Gottes und die anschließende schnelle Ausbreitung der besten Botschaft, der frohen Botschaft des Evangeliums. Perfekt von Gott bis ins letzte Detail vorbereitet. Aber kurz vor diesem heilsgeschichtlich bedeutendsten Ereignis befand sich die werdende Mutter mit ihrem Mann
am verkehrten Ort, am total falschen Platz, trautes, hochheiliges Paar.
Maria und Josef wussten nicht alles über ihr Baby. Aber sie wussten, dass ihr ungeborener Sohn der verheißene Erlöser, der Messias, der Sohn Gottes ist. Und sie wussten mit Bestimmtheit, ja mit großer Bestimmtheit, dass nun auch langsam die Zeit des Gebärens nahte. Als gottesfürchtiges Ehepaar kannten sie das Alte Testament. Maria hat das ja, wie vorhin dargelegt, in ihrem Lob- und Dankeslied eindrücklich dargelegt, wie sehr sie in der Schrift zu Hause war. Ja, und was lesen wir da über den Geburtsort des Messias? Micha 5, Vers 1 im Alten Testament. Und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Heraufgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Eine präzise Aussage, die nur auf den Messias zutreffen kann. Nicht nur die damaligen Priester und Schriftgelehrten, sondern interessanterweise auch das Volk. Die Volksmenge in Johannes 7, 42, sie wusste genau, woher der Messias kommen würde. Aus der Stadt Davids, Bethlehem, im Stamm Juda. Und weil biblische Prophetie immer klar und eindeutig ist, gab der Prophet Micha hier auch die Ortsbezeichnung bekannt, nämlich mit Bethlehem Ephrata. Warum gibt er das so präzise an? Warum? Es gab in Israel zwei Orte mit dem Namen Bethlehem. In Josua 19, Vers 15 bis 16, dort werden bei der Verteilung des Landes dem Stamm Sebulon 12 mit Namen genannte Städte und ihre Dörfer zugeteilt. Und die 12, da könnt ihr nachlesen, Josua 19, Vers 16, hieß Bethlehem. Oben in Galiläa. Es gab also nicht nur in Juda ein Bethlehem, sondern oben in Galiläa ein weiteres. Und wisst ihr, wo dieses Bethlehem liegt? In unmittelbarer Nähe von Nazareth. Von Nazareth knapp 15 Kilometer Fußweg, zuerst ungefähr 250 Meter hoch. Und dann 450 Meter runter, alles in allem 15 Kilometer ungefähr. Könnt ihr alles auf Google Maps nachprüfen? Ja. Diese Distanz ist auch für Schwangere machbar. 5, 6 Stunden, ein Tag. Warum Maria und Josef nicht so lange in Nazareth, warum sie sich so lange in Nazareth aufhielten, enthüllt uns die Bibel nicht. Aber vielleicht haben sie sich von dem Gedanken, dass Bethlehem in so kurzer Zeit erreichbar ist, verführen lassen. Auf jeden Fall haben sie sich nicht sorgfältig genug auf die Geburt vorbereitet, denn das Wort Gottes war klar und musste absolut präzise erfüllt werden. Maria und ihr lieber Josef waren in Tat und Wahrheit 170 Kilometer Fußweg vom eigentlichen Zielort entfernt. Was hat Gott getan, damit sich das Wort Gottes erfüllt? Kam er nochmals, ein drittes Mal, vielleicht mit zwei Engeln vorbei? Mit einer Terminerinnerung? Josef, Maria, Leute, ich denke, es wird Zeit. Es wäre doch für Gott kein Problem gewesen, die beiden auch kurzfristig per Engel nach Bethlehem zu befördern oder zu beamen. Ja, ja, das hat er mit dem Philippus in Apostelgeschichte 8, Vers 39 getan. Nein, Gott tat das nicht, denn sein Wille war bekannt. liebe Freunde, liebe Gäste, liebe Weihnachtsgemeinde, das, was du selber weißt, das, was du selber tun kannst, das musst du auch selber tun. Gott hat die ganze damalige Welt in Bewegung versetzt, damit Maria und Josef ins Zentrum seines Willens kamen. Für Maria und Josef eigentlich völlig unspektakulär, aber mit sehr unangenehmen Folgen. Kaiser Augustus in Rom will wissen, wie viele Leute in seinem Reich leben, vermutlich wegen den Steuern. Er wollte Cash und veranstaltet deshalb eine Volkszählung. Das ist alles. Ein jeder musste sich in seiner Vaterstadt melden, so auch Josef. Gott hat Maria und Josef den Weg nicht erspart. Sie mussten selber gehen. Sie mussten das tun, was sie eigentlich schon lange tun hätten sollen. Aufgrund von Micha 5,1. Bethlehem Ephrata in Juda. Und ich denke, das war ein äußerst beschwerlicher Weg von Nazareth nach Bethlehem. Fußweg ungefähr 170 Kilometer auf steinigen Wegen, ohne unterwegs mal im Tankstellen-Shop mal ein Twix oder eine Cola reinzuziehen. Vermutlich auf einem staubigen, stinkigen Esel, tagelang, vielleicht eine Woche oder mehr unterwegs. Das Wetter, die Hitze des Tages, die Übernachtungen, die Schwangerschaft kurz vor dem Ende und dann Reiten und die Angst, das Baby unterwegs zu gebären, wo doch jede Bewegung Wehen auslösen konnte. Und vielleicht auch Vorwürfe an Josef. Warum hast du so eine Verwandtschaft in so einem entlegenen Kaff? Und als sie ankamen, nicht einmal gebucht. Kein Platz. Und dann diese Schande in Bethlehem bei den stinkenden, dreckigen Platz bei den Tieren. Das war keine hochheilige Atmosphäre. Das war Elend, Not, Beschwernisse und vielleicht manche Träne. Aber eben dieser ganze schreckliche Weg wäre viel angenehmer gewesen, wenn Maria und Josef Gottes Wort genau beachtet und rechtzeitig gehandelt hätten und sich frühzeitig auf den Weg gemacht haben. Denn den Weg, der Gott für sie vorbereitet hatte, mussten sie gehen. Gottes Wort musste sich erfüllt werden. Und das gilt auch für dich, der du vielleicht auch um seinen Willen weißt. Sei heute gehorsam und verschiebe es nicht auf nächste Woche. Gott hat auch mit dir einen Weg vor, einen Plan. Er möchte mit dir zum Ziel kommen. Aber glaub mir, du liegst falsch, wenn du das Gefühl hast, ach, ich warte noch ein wenig. Erscheint mir gerade ein bisschen unpässlich, dieser Weg. Du wirst den Weg dennoch gehen müssen. Nur ist er später im Normalfall schwerer und vielleicht ebenfalls mit Leid, Not und Tränen verbunden. Was muss der Herr, der gewaltig in die Weltpolitik wie bei Maria und Josef eingriff, in deinem Leben noch alles tun und bewegen, damit auch du ins Zentrum seines Willens kommst? Maria und Josef erlebten Schweres und benötigten Vergebung durch den Retter, weil sie kein hochheiliges Paar waren. Liebe Freunde, Maria und Josef, dieses edle, wundervolle junge Paar, sie zeigen, dass jung und alt, die einfachsten und vornehmsten, dass wir alle einen Retter nötig haben. Und das führt mich zum letzten Punkt heute Morgen, zur eigentlichen Botschaft von Weihnachten. Wir haben es auch gesungen. Christus, der Retter, ist da. Vielleicht sind heute Morgen Menschen hier, die noch keine Kinder Gottes sind. Erlaubt mir euch ganz offen zu sagen, was der Wille Gottes für euer Leben ist. Erster Timotheus 2,4. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist Gottes Wille. Gott hatte nur eine Absicht, warum es Weihnachten wurde. Er, der Sohn Gottes, Jesus Christus, in Bethlehem geboren, wollte für dich am Kreuz sterben. Weil deine und meine Sünden uns auf ewig von Gott trennen, weil wir ohne ihn verloren sind, auf ewig. Denn was wäre Weihnachten? Was wäre das Weihnachtskind ohne den Kreuzesmann? Es wären sinnentleerte, arbeitsfreie Tage mit Lichterketten bis zum Ende, Kaufrausch bis ans Kreditlimit und Herzen, die zwar sentimental berührt, aber dennoch einsam und leer blieben. Ich fasse das mal so zusammen, es wäre reine Energie-, Zeit- und Geldverschwendung. Rettung ist das große Thema von Weihnachten. Lukas Kapitel 19, Vers 10. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Es ist interessant, dass Rettung auch für diese ganze Welt ein großes Thema ist. Es hieß 1980, rettet die Bäume. 1985, rettet die Ozonschicht. 1990, rettet den Regenwald. Jahr 2000, rettet die Eisbären, ganz wichtig. 2008, rettet die Banken. 2010, rettet den Euro. 2013, rettet Griechenland. 2015, rettet die Flüchtlinge. 2017, rettet den Brexit. Und seit 2018, rettet das Klima. Was soll 2020 gerettet werden? Ihr seht also, Rettung ist das große Thema und darum geht es in der Weihnachtsgeschichte. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Lukas 2,11. Weil unser größtes Problem unsere Sünden sind, die uns von Gott trennen und unbereinigt in die ewige Gott ferne, in die ewige Verdammnis führen. Deshalb sandte Gott einen Retter, der uns wieder mit Gott verbindet und in den Himmel führt. Und weil der Mensch von sich aus keinerlei Möglichkeit hat, zu Gott zu kommen, deshalb kam er zu uns. Das ist Weihnachten. Liebe Freunde, wenn Wissen unser größtes Bedürfnis wäre, hätte Gott uns ein Universalgenie geschickt. Wenn Technologie unser größtes Bedürfnis wäre, hätte Gott uns einen Ingenieur oder Software-Spezialisten geschickt. Wenn Geld unser größtes Bedürfnis wäre, hätte Gott einen Banker geschickt. Wenn Unterhaltung unser größtes Bedürfnis wäre, hätte Gott einen Showmaster geschickt. Aber weil Vergebung unser größtes Bedürfnis ist, schickte er uns den Retter. Johannes 3, Vers 16 bis 18. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Weihnachten. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerettet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Zum Schluss die vielleicht wichtigste Frage an Weihnachten. Was wäre Weihnachten ohne dich? Lass es dieses Jahr Weihnachten werden in deinem Herzen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen für dein wunderbares Wort, das uns so viele Facetten von deiner Menschwerdung zeigt, das uns aber nicht verschweigt, warum es Weihnachten wurde. Danke, Herr Jesus, dass jeder, der an dich glaubt, Vergebung seiner Sünden bekommt, egal wie schlimm und wie tief wir gefallen sind. Bei dir ist volle Vergebung, bei dir ist neues Leben. Danke, Herr, dass du dieses Leben schenkst, diese Freude, diese Hoffnung, diese Zukunft für einen jeden, der glaubt. Segne uns an diesen Weihnachten. Begleite uns in diese Tage und erfreue uns an dir, die wir an dich glauben. Und wenn heute Morgen Menschen hier sind, die noch keine Beziehung zu dir, Herr Jesus, haben, schenke es, dass er oder sie heute Morgen den Entschluss fasst, ja, Jesus soll auch mein Retter, mein Messias, mein Heiland werden. Danke, dass du gekommen bist, um Sünde zu retten und selig zu machen. Amen.